Anthroposophie. Was da genau hintersteckt, da haben die wenigsten Leute so eine wirkliche Idee von, aber meistens ist es irgendwie so ein bisschen positiv konnotiert. Was das Ganze tatsächlich genau ist, wo das Ganze herkommt, wo man dem Ganzen überall begegnet und man begegnet dem wirklich fast überall und warum das Ganze auch durchaus gefährliche Züge annehmen kann, das und mehr werdet ihr heute erfahren in meinem Interview mit André Sebastiani. Er ist Autor von Anthroposophie, eine kurze Kritik und Mitglied in der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ich bin Konstantin und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Gesundheit und Wissenschaft mit Konstantin. Ich habe eingeladen, André Sebastiani. Moin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen ein bisschen zum Thema Anthroposophie sprechen. Und die erste Frage, die mir einfällt, wäre: Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Was treibt dich dazu?
Also ich bin ja von Hause aus Lehrer, habe lange Zeit in Bremen an einer Grund- und Hauptschule, hieß es am Anfang noch, damals im Hauptschulbereich, später war es dann die Oberschule gearbeitet und zuletzt in der Grundschule, bin auch von Hause aus Grundschullehrer und bin am Anfang meiner Berufslaufbahn auf die Rezension eines Waldorfkritischen Buches in der Süddeutschen Zeitung gestoßen und war damals schon bei den Skeptikern aktiv und musste dann feststellen, dass ich da ein offensichtlich schiefes Bild hatte von der Waldorfpädagogik, nämlich so wie viele, so eher in der grünen alternativen Kuschelpädagogik-Ecke. Und ja, in der Rezension wurden dann Engel, Dämonen und Erdgeister erwähnt und allerlei abstruses Zeug. Und ich konnte das erstmal nicht glauben und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen und war kurze Zeit später auf einer GWUP-Konferenz und dachte, das ist doch mal ein Thema, da müssen sich doch die Skeptiker mal drum kümmern und da muss doch mal jemand einen Artikel schreiben. In dem abwegigen Glauben, dass dann schon irgendeiner der zahlreichen GWUP-Wissenschaftler losläuft und was macht zu dem Thema. Musste dann aber feststellen, dass man das am besten selber macht, wenn man das Thema behandelt wissen möchte. Ja, und dann habe ich meinen ersten Artikel geschrieben, erstmal nur mit Fokus auf Waldorfpädagogik. Und der kam im Skeptiker ganz gut an. Und seitdem bin ich ein bisschen dran geblieben am Thema. Ein paar Podcast-Aufnahmen haben gefolgt, Huxhiller und Co. Ja, und zuletzt habe ich das anthroposophiekritische Büchlein Anthroposophie, eine kurze Kritik geschrieben. Und ja, bin jetzt halt schon lange dem Thema verhaftet.
Genau, den Link packe ich auf jeden Fall natürlich auch unten in den Links rein. Du hast jetzt schon Quupp erwähnt, dann, weil das jetzt hier auf dem Kanal ja auch noch gar nicht vorgekommen ist. Magst du mal sagen, was das für ein Verein ist?
Ja, dieser Verein ist sehr, sehr gut. Die GWUP hat einen etwas abstrusen Namen, nämlich die Ge Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Da sollte man sich aber nicht von abschrecken lassen. Die GWUP setzt sich seit Jahrzehnten für Wissenschaftlichkeit und kritisches Denken ein, betrachtet alternativmedizinische Verfahren kritisch, untersucht Verschwörungserzählungen oder Verschwörungstheorien, wie auch immer man das jetzt nennen will, auch schon sehr viel länger, als das im öffentlichen Bewusstsein überhaupt so richtig vorkommt. Ich weiß nicht, vor über 10 Jahren habe ich da schon von Chemtrails gelesen und dachte, müssen wir uns mit so einem Quatsch jetzt auch noch beschäftigen? Das glaubt doch keiner oder Reichsbürger. Aber offensichtlich muss man das. Und der Verein macht das, ist ein aufklärerischer Verein, in dem viele gute Leute engagiert sind und ich bin super gerne dabei und würde das jedem empfehlen, auch Mitglied zu werden.
Ja, ich glaube, es ist wirklich sehr interessant. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ihr seht es ja auch bei André im Hintergrund die ganze Zeit als kleine Erinnerung.
Ja, ich mache schamlos Werbung hier.
Absolut richtig so. Absolut angebracht. Okay, ja, dann Anthroposophie. Was ist das eigentlich?
Also Anthroposophie, wörtlich heißt das Weisheit vom Menschen, kommt aus dem Griechischen und wurzelt in der anglo-indischen Theosophie. Das weiß gar nicht, ob das noch so wahnsinnig bekannt ist. Das war eine der vielen okkulten Lehren, die so im Wilhelminischen Kaiserreich um die Jahrhundertwende, also ausgehend des 19., Anfang 20. Jahrhundert so entstanden sind. Und da war der Rudolf Steiner Vorsitzender der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Und es kam dann aber zu Streitigkeiten und zum Bruch. Und Rudolf Steiner hat dann die Anthroposophie abgespalten sozusagen und hat die Anthroposophische Gesellschaft gegründet, ich glaube 1913.
Und was macht das Ganze jetzt aus? Also, ich habe mir natürlich auch ein bisschen eingelesen und ich muss echt immer sagen, was ist das eigentlich? Ich muss sagen, mich erinnert es eigentlich immer so an ein Fantasy-Spiel. Ich denke mal, das könnte einfach so ein Pen-and-Paper-Spiel sein, wo man jetzt irgendwie sich deine Level auflevelt und Dämonen und Geister. Aber, also, wie würdest du das erklären?
Also, Anthroposophen gehen davon aus, dass es neben unserer Welt, die unseren herkömmlichen Sinnen zugänglich ist, noch eine geistige Welt mit allerlei Fabelwesen gibt. Also da gibt es Engelshierarchien, Dämonen, Erdgeister, Gnome, alles Mögliche und allerlei Kräfte des Guten und Bösen. Das ist auch sehr typisch für die Anthroposophie, dass es da immer so eine Dichotomie gibt, also immer das Gute und das Böse, die miteinander im Clinch liegen in diesen geistigen Welten. Und eigentlich sehen wir nur den kleinsten Teil des Weltgeschehens mit unseren herkömmlichen Sinnen, weil das große Ganze, das eigentliche Geschehen in den geistigen Welten sich abspielt. Und ich glaube, ein bekannter Satz von Rudolf Steiner ist, dass die Anthroposophie das Geistige im Menschen zum Geistigen im Weltall führen möchte, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also das zweifach Geistige. Anthroposophen möchten gerne den Materialismus, wie sie sagen, überwinden. Der ist ihr Feind. Man möchte an der Evolution der Menschheit mitarbeiten. Das geschieht über Reinkarnation und Karma. Man glaubt also, dass man wiedergeboren wird. Nicht nur wir Menschen, auch Tiere, Pflanzen, Mineralien und ganze Planeten wie unsere Erde sind wiedergeborene Wesen in der Anthroposophie. Und durch gutes Verhalten und einem Leben, das man entlang seinem karmischen Schicksal ausrichtet, führt man sich selbst zur Höherentwicklung. Also Anthroposophen arbeiten an der Höherentwicklung der Menschheit. Und zu Erkenntnissen aus diesen geistigen Welten gelangen sie durch Hellsicht, also durch hellsichtiges Schauen. Das ist so eine Art intuitives Einfühlen, so muss man sich das vorstellen. So glauben sie, Erkenntnisse aus geistigen Welten zu erlangen.
Machen das alle Anthroposophen oder ist das so einen kleinen Zirkel vorenthalten oder ist das jetzt alles nur auf Steiners Mist gewachsen?
Also das fußt schon alles auf Steiner und der ist auch allgegenwärtig in der Anthroposophie. Aber näher diese Art, ich weiß nicht, man kann das auch Meditation nennen, aber diese Art des Erkenntnisweges ist schon typisch für die Anthroposophie und es ist letzten Endes eine geheime, okkulte Lehre. Steiner selbst meinte sogar, das sei eine Wissenschaft und die Erkenntnisse würden also praktisch wissenschaftlichen Kriterien genügen. Und als Eingeweihter kann man halt zu Erkenntnissen gelangen und Anthroposophen streben danach. Was jetzt aber nicht heißt, dass in den Praxisfeldern, die es ja gibt, auf die wir gleich bestimmt noch kommen, dass da alle tiefgläubige Anthroposophen sind. Da gibt es halt Abstufungen, ne? Also die Waldorfschulen sind ja bekannt, da findet man in der Lehrerschaft alles. Also die Hintergründe der Schule sind anthroposophisch, die Lehrmethoden sind anthroposophisch, die Lehrkräfte haben in aller Regel auch eine anthroposophische Schulung durchlaufen und nichtsdestotrotz gibt es da auch eine Menge Quereinsteiger und Leute, die mit dem Steiner-Quatsch nicht so viel anfangen können und da möglicherweise auch abweichen. Da wird es eine große Bandbreite geben in der Praxis.
Kann man das dann damit, also sozusagen auch mit den christlichen Verbänden da, also sowas Caritas oder sowas, Diakonie vergleichen?
Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das eine Religion ist. Ich würde sagen, ja. Also es hat auf jeden Fall sektenartige Züge. Es gibt ein Religionsstifter mit Rudolf Steiner, der das Ganze verkündet hat. Es gibt allerlei Übersinnliches zu erfahren und Dinge, an die man einfach glauben muss. Auch wenn Anthroposophen sagen, wir machen da Wissenschaft, muss man letzten Endes daran glauben, dass es diese geistigen Welten gibt, und es gibt da keinen Nachweis dafür. Insofern würde ich schon sagen, das ist schon religiös geprägt. Aber an der Waldorfschule zum Beispiel ist es jetzt nicht so, dass man gleich rausfliegt, wenn man kein Anthroposoph ist und sagt, damit kann ich nichts anfangen. Aber es gibt dann doch schon einen gewissen Druck, sich an die Lehren zu halten. Also wer als Nicht-Anthroposoph an so einer Schule geht und anfängt zum Beispiel Musikunterricht zu machen, da kenne ich einige Fälle, da haben Anthroposophen halt gewisse Vorstellungen, in welchem Alter man mit welchen Intervallen arbeiten soll. Am Anfang sollte das nur Pentatonik sein, also für die, die Musik machen, die nur die schwarzen Tasten auf dem Klavier benutzen, dann hat man eine Pentatonik. Weiß ich halt von Lehrkräften, die Ärger im Kollegium hatten, weil sie sich halt nicht an diese Vorgaben gehalten hatten.
Ja, ich kann auch vielleicht mal aus eigener Erfahrung mal ganz kurz einwerfen. Ich habe ja tatsächlich bei Alnatura eine Zeit lang gearbeitet und mir hatte das damals überhaupt nichts gesagt, und ich habe mich ehrlicherweise jetzt auch für so einen den Job so beim Regal einräumen da jetzt nicht groß über die Firmenphilosophie informiert, aber da wird mir auch ganz klar gesagt, so ja, so hier als Aushilfe, das kann man schon machen. Aber wenn du hier irgendwie länger bleiben willst oder sowas, dann ist schon klar, dass du dich schon mit Anthroposophie auch ganz klar identifizieren musst und dann hier auch irgendwie, ne, in die Richtung gehst. Und ich so, ja klar, mache ich das, und dachte so, was soll denn das überhaupt sein? Bis ich dann ja auch sehr viel später erst gemerkt habe, so, heieiei. Ja, also da ist es dann schon irgendwie präsent, ne?
Ja, da gab es in Bremen gerade bei Alnatura auch den Fall, dass da eine Mitarbeiterin einen Betriebsrat gründen wollte, und das hat zu langen gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt. Ich glaube, sie hat am Ende gewonnen. Weil die Idee eines Betriebsrats auch nicht so richtig gut zu anthroposophischen Konzepten passt, behaupte ich jetzt mal jedenfalls.
Nee, stell mal vor, die 12 Jünger hätten eine Gewerkschaft gegründet, oder?
Genau.
Ja, spannend. Was ich mich nochmal frage ist, also das ist jetzt vor 100 Jahren gewesen, also jetzt auch nicht wie bei anderen Religionen nochmal deutlich weiter weg. Also vor 100 Jahren ist da tatsächlich ein Typ rumgegeistert, der ganz klar gesagt hat, ich bin Hellseher, Hellschmecker, ich sehe die Zukunft, hier sind Engel, Dämonen, und ihr wisst das alle nicht. Also... Um das mal wissenschaftlich auszudrücken, was stimmt nicht mit dem? Also war der psychisch krank, oder hast du da irgendeine Idee? Weil das ist ja jetzt nichts, was mal eben so passiert.
Also erstmal ist, glaube ich, der Glaube an Geister und Übersinnliches in der Zeit nichts Ungewöhnliches. Also so Seancen waren, glaube ich, ein beliebtes gesellschaftliches Spiel, gerade in dem bürgerlichen Milieus, was man betrieben hat. Also insofern fällt es nicht ganz aus der Rolle. Wenn man dann aber mal liest, was der so gesagt und geschrieben hat, dann klingt das schon reichlich verrückt, muss man schon sagen. Also du sagtest vorhin, wie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel oder wie schlechte Science-Fiction-Romane. Und Steiner hat aber am Anfang seines Lebens versucht, eine akademische Karriere einzuschlagen. Also er ist von Hause aus Philosoph. Anthroposophen sagen das heute auch gerne. Ich glaube, weil ihnen der Esoteriker Steiner manchmal so ein bisschen peinlich ist, versucht man ihn jetzt zum großen Philosophen zu stilisieren. Der hat aber seine Doktorarbeit nur mit Rite bestanden. Rite war die schlechteste Note, mit der man so gerade noch bestehen konnte. Die Doktorarbeit findet man übrigens frei im Netz, so wie praktisch alle Steiner-Texte, hat man in 2 Stunden durchgelesen, ist ein dünnes Heft, die Doktorarbeit. Und mit dieser schlechten Note war ihm eine akademische Laufbahn verwehrt. Und dann kam es zum Bruch in seinem Leben. Also er hatte eine tiefe Lebenskrise und hat dann alles Mögliche mal angefangen und häufig nicht so richtig zu Ende gebracht. Und er hat dann auch Vorträge in dieser theosophischen Gesellschaft gehalten und wandelt sich in dieser Zeit zum Esoteriker. Und ich glaube, er hat dann festgestellt, dass er dann Publikum findet, das ihm aus der Hand frisst, mehr oder weniger. Und er ist dann mehr und mehr über die Jahre zum Guru geworden und wurde bewundert und angehimmelt und wurde zu allem Möglichen gefragt und hatte auch auf alles eine merkwürdige Antwort. Und also, ob der jetzt psychisch krank war, ist, glaube ich, im Nachhinein schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass da möglicherweise auch psychisch irgendwas im Busch war, mehr oder weniger, und dass sich das vielleicht auch verstärkt hat dadurch, dass er so viel Zuspruch erfahren hat. Aber das ist reine Spekulation. Also ich würde sagen, vielleicht hat er auf gut Deutsch gesagt einen Schuss gehabt. Vielleicht war er aber auch einfach ein Scharlatan. Ich glaube, wahrscheinlich war er ein bisschen beides.
Ja, vielleicht haben seine Medizin dann nachher auch nicht unbedingt dazu beigetragen. Die waren ja auch viel mit Schwermetallen und so weiter versetzt. Zum Hat Glück sich das auch gegenseitig verstärkt.
Zum Glück ja mit entsprechender Verdünnung dann.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall zum historischen Kontext nochmal. Also es kam auf jeden Fall aus dieser okkulten Szene. Das war auch auf jeden Fall, hatte auch irgendwie einen gesellschaftlich schon einen gewissen Nährboden. Mhm. Und was er ja auch auf jeden Fall noch vertritt, ist ja diese Temperamentenlehre, die sich ja auch irgendwie aus der Humoralpathologie, also der Vier-Säfte-Lehre irgendwie ableitet. Das ist ja durchaus noch mindestens mittelalterliches Gedankengut, wobei das ja eher sogar noch auf antikes Griechenland irgendwie zurückgeht. Und auch diese vier Wesensglieder, also du korrigierst mir, wenn das falsch ist, mit seinem, wenn die im Ungleichgewicht stehen und solche Sachen, das sind ja schon auch Sachen, die man schon kennt, genauso wie auch in der Medizin nachher mit der Misteltherapie oder sowas, die Signaturenlehre. Also das sind schon viele Anlehnungen irgendwie auch so an Mystik, Mittelalter, Magie und so weiter zu finden.
Ja, total. Also ich habe ja vorhin schon Reinkarnation und Wiedergeburt gesagt und da gibt es so festgelegte Zyklen, wie oft man wie wiedergeboren wird, um auf welche Stufe zu gelangen. Und ja, genau, die Temperamentenlehre spielt eine Rolle. Also Steiner teilt die Menschen in so vier Grundcharaktertypen ein. Und das hat halt nicht nur Auswirkungen auf den Charakter, sondern auch auf die körperliche Ausprägung. Also es ist, welches Temperament man hat, ist nach anthroposophischer Ansicht Ausdruck eines gewissen Ungleichgewichts. Und man möchte das zum Beispiel durch Waldorfpädagogik, aber auch durch anthroposophische Medizin zum Ausgleich bringen. Und die Anthroposophie insgesamt ist durchzogen von so organizistischen Vorstellungen. Also alles ist ein Organismus. Der Kosmos ist ein Organismus. Der Mensch ist natürlich ein Organismus. In der Analogie, die Anthroposophen gerne wählen, sind die Organe dann zum Beispiel die Planeten, die da kreisen. Aber auch Gesellschaften sind Organismen oder der biologisch-dynamische Landwirtschaftsbetrieb ist ein Organismus. Und da gibt es auch immer Schädigendes und Heilbringendes sozusagen, also Gutes und Schlechtes. Und man muss die verschiedenen Kräfte, die da wirken, zum Ausgleich bringen, damit man ein Gleichgewicht hat und dann ist es gut.
Erklärt das auch ein bisschen diesen Anklang halt einfach grundsätzlich mit so einem Schlagwort wie ganzheitlich oder so, damit kann man ja schon mal viele Leute ansprechen auf jeden Fall, wenn man dann nicht zu genau hinschaut.
Ja, das ist, glaube ich, sowieso kennzeichnend für die Anthroposophie. Ne? Du warst ja auch im Alnatura-Supermarkt und wusstest erstmal gar nicht viel von Anthroposophie. Als Kunde kriegt man es erstmal gar nicht mit, wenn man es nicht weiß. Auch an der Waldorfschule kann man zum Elternabend gehen und nachher das Wort Anthroposophie nicht einmal gehört haben, obwohl es allgegenwärtig ist in diesen Schulen. Und die verstecken ihre Lehre schon gerne hinter so wohlklingenden Vokabeln. An Ganzheitlichkeit störe ich mich sowieso immer, weil das ist, finde ich, ein total leerer Begriff. Was soll denn das heißen? Also eine ganzheitliche Erziehung. Ja, also wer will denn ein halbes Kind erziehen? Oder wer guckt denn da nur? Also das ist doch totaler Quatsch. Ist für mich ein Kampfbegriff, die vorgebliche Ganzheitlichkeit, die dann anderen fehlen soll. Da steckt eigentlich nicht viel dahinter, finde ich. Aber ja, Anthroposophen haben da natürlich ihre Konzepte im Kopf, wenn die von der Ganzheitlichkeit sprechen. Und das heißt halt, nicht nur den Körper zum Beispiel beim Menschen behandeln, sondern auch die höheren Wesensglieder. Man hat ja die Vorstellung, dass in 7 Jahresschritten so weitere Körperhüllen geboren werden und man zuerst nur physischer Leib ist und dann wird der Ätherleib, Astralleib in 7 Jahresschritten geboren und erst danach kommt das Ich dann dran.
Spannend.
Verrückt ist es auch.
Ich überlege schon die ganze Zeit an den Regeln für das Pen and Paper Spiel. Also okay, Kontext haben wir ein bisschen gesprochen. Wir haben es nur ein bisschen schon teilweise angerissen. Es gibt die Waldorfschulen, die anthroposophisch geprägt sind. Und es gibt irgendwie Anthroposophie an sich. Wo begegnet man dieser spannenden Lehre denn sonst noch?
Also es gibt eigentlich einen ganzen, ich hätte jetzt fast gesagt anthroposophischen Kosmos, aber einen ganzen Kreislauf sozusagen. Also es gibt anthroposophische Kindergärten, anthroposophische Schulen mit den Waldorfschulen. Es gibt anthroposophische Hochschulen, auf die man gehen kann. Es gibt anthroposophische Supermärkte wie Alnatura zum Beispiel oder DM als, ich glaube, sie sagen, anthroposophisch inspiriertes Unternehmen. Unter der neuen Leitung soll Anthroposophie angeblich weniger eine Rolle spielen als beim Gründer. Es gibt anthroposophische Bankhäuser wie die GLS Bank zum Beispiel, die heute auch versuchen, ein bisschen von der Anthroposophie wegzukommen, sagen sie zumindest. Aber auch die sind anthroposophisch geprägt, durchaus. Leder fällt mir noch ein, Wala, also alle möglichen Marken, die man so kennt. Gerade wenn man diese etwas merkwürdig anmutende Schrift sieht, wie sie Weleda zum Beispiel verwendet, da kann man fast sicher sein, dass da Anthroposophie dahinter steckt.
Ist das auch eine Schriftart, die Steiner erfunden hat, oder?
Ja, das ist schon eine Schriftart, die auf bestimmte Winkel zum Beispiel verzichtet, die nicht so gesund sein sollen.
Ja, die rechten Winkel, die machen das Auge müde, ne? Oder wie war das?
Ja, ganz genau.
Ja. Ja, klar, man kennt es. Was du jetzt, hattest du die Landwirtschaft auch erwähnt?
Ich glaube jetzt in der Aufzählung nicht, aber vorhin schon mal, ja genau, die biologisch-dynamische Landwirtschaft, am besten bekannt durch den Anbauverband Demeter. Ist für viele ja BioPlus, also sozusagen das höchste der Gefühle, was Bio-Anbau angeht, ist tatsächlich aber Bio-Plus-Magie, sag ich immer. Bei Demeter ist es auch so, dass ich keinerlei künstliche, also synthetisch hergestellte Pestizide einsetzen darf, was zum Beispiel dazu führt, dass man teilweise Kupferverbindungen, also Schwermetallverbindungen einsetzt und die Böden regelrecht vergiftet damit. Kommt tatsächlich vor durch die Vorgaben, oder dass man kranke Tiere zunächst mal homöopathisch behandelt, tatsächlich, also mit Pseudomedizin behandelt. Und so richtig, wie ich das finde, dass man nicht einfach extensiv Antibiotika im Stall einsetzt, so falsch finde ich, Pseudomedizin einzusetzen. Und ich würde mir einfach wünschen, ein Tier, das krank ist, wird evidenzbasiert behandelt, so wie ich mir das für Menschen auch wünsche. Das ist mit den derzeitigen Siegeln aber nicht sichergestellt.
Ja. Was mich persönlich daran stört, wenn ich das auch mal reinbringe, ist ja zum Beispiel, also korrigiere mich mal wieder, aber Demeter schreibt ja sogar vor, dass Tierhaltung stattfinden muss. Das wäre was ich mir wünsche, dass man in der Landwirtschaft auf Tierhaltung grundsätzlich mal verzichtet. Aus moralischen Gründen, aber das hätte ja durchaus auch Nachhaltigkeitsgründe. Und dass Demeter ja dann sagt, ja gut, nee, ihr müsst dann aber Tiere halten, weil die halt eben in unserem System vorkommen. Das denkt man, wissen wahrscheinlich auch die wenigsten.
Also es gibt da Ausnahmen, aber im Grundsatz hast du recht, weil das soll ja so ein Kreislauf sein und ein Organ, oder ein Organismus, der landwirtschaftliche Betrieb, wie vorhin schon mal gesagt. Und dazu gehört auch, dass man die berühmten Kackhörnchen benutzt, nämlich Rinderhörner nimmt, die mit Dung füllt, im Herbst im Boden vergräbt und im Frühjahr wieder ausbuddelt, den Dung dann rauskratzt und mit einem bestimmten Verfahren verdünnt, also quasi homöopathisch verschüttelt und verrührt, und das so informierte Wasser, was dann die Kräfte des Kosmos aufgenommen hat, weil nach Steiners Lehre sich die Kräfte des Kosmos in den Kuhhörnern spiegeln, die bringt man dann wieder auf die Felder aus und das ist zum Beispiel ein vorgeschriebenes Verfahren. Das heißt, man kann auf tierische Produkte gar nicht verzichten, weil man diese Kuhhörner braucht. Und das heißt übrigens, dass Demeter-Kartoffeln nicht vegan sind.
Ja, aber immerhin sind sie damit kosmischer Energie aufgeladen.
Nein, ja.
Und das wird die Kuh sicherlich auch so sehen, dass das ein notwendiges Opfer ist, für die kosmische Energie dann halt mal die Hörner zu lassen.
Absolut, ja.
Nee, also mich überzeugt das auch. Ich zahle auch gerne mehr, wenn ich weiß, dass da Kackehörnchen drüber ausgeschüttet wurden.
Ich weiß halt auch von Landwirten, die das als zu Marketingzwecken erfüllen und halt gar nicht wirklich überzeugt sind von der Anthroposophie dahinter, aber sagen, ich kann höhere Preise erzielen, wenn ich dieses Siegel habe, also vergrabe ich die Hörner im Herbst, ist zwar alles Quatsch, mache ich aber trotzdem, kann ich nachher sagen, ich bin biologisch dynamisch und meine Produkte verkaufen sich gut.
Also du hast es ja angesprochen, Demeter ist irgendwie das Biosiegel, was man so kennt und man muss sich dann halt eben da unterordnen und andere Biosiegel haben irgendwelche anderen Vorgaben. Fairtrade finde ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es halt auch irgendwie die Big Player mit Transfer, die das machen, aber da gibt es halt eben auch andere Marken wie Gepa oder sowas, die dann sagen, naja gut, wir machen irgendwie dasselbe, aber wir machen so, wie wir das halt wollen. Aber dann haben wir halt eben nicht diesen Marketing-Gag, wir können halt eben nicht dieses Siegel, was jeder kennt, draufschreiben. Wir machen was, was wir vielleicht für vernünftiger halten, aber es kriegt dann halt eben keiner mit. Dann haben wir jetzt irgendwie Zauberprodukte oder Produkte, die auf Magie von vor 100 Jahren basieren, weil die halt eben jetzt bekannt sind und ein gutes Image haben und den Markteintritt für tatsächlich vernünftige, nachhaltige Produkte dann vielleicht verwehren. Hast du jetzt einen Lösungsvorschlag?
Ja, ich würde tatsächlich für ein nachhaltiges Siegel plädieren. Würde ich gerne kaufen, solche Produkte, wäre auch bereit, dafür ein bisschen mehr zu bezahlen. Ich finde zum Beispiel, finde es nicht gut, dass Pestizideinsatz generell ausgeschlossen wird. Also es kann sehr viel schonender für die Böden sein, die nicht immer aufzureißen mit einem Flug, sondern auch Pestizide einzusetzen. Bin aber dagegen, dass die extensiv eingesetzt werden und wäre auch dafür, dass man in der Landwirtschaft verpflichtende Blühstreifen zum Beispiel hat, damit auch die Insekten noch leben können. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, ist aber halt schwierig, solange es die anderen Siegel gibt und die das Bewusstsein beim Verbraucher nicht da ist. Übrigens, ein anderes Problem bei Bio ist ja, dass es gar nicht so leicht ist, die Ware schimmelfrei zum Verbraucher zu bekommen, wenn man da keinerlei Pestizide einsetzt. Und im Zweifelsfall sollte man sich fragen, was eigentlich giftiger ist, Schimmelpilzgifte oder Pestizide. Die allermeisten Pestizide, die man zu sich nimmt, haben die Pflanzen ja selbst produziert.
Aber das bringt mich zu einer ganz interessanten Frage, nämlich tatsächlich, das weiß ich nicht, wie steht denn Anthroposophie zu Gentechnik? Weil
kann man sich ja vorstellen, wenn man von Karma und Schicksal ausgeht und auch glaubt, dass sich Pflanzen höher entwickeln sollen, dann muss man Gentechnik eigentlich ablehnen, weil man da ja dieser Evolution, in diesen Evolutionsprozess ja eingreift. So. Und man erklärt ja auch allerlei Krankheiten immer karmisch. Das heißt, das kann jetzt zum Beispiel, also die Michaela Glöckler zum Beispiel, langjährige Leiterin der medizinischen Sektion in der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz, in Dornach, in der Hauptzentrale der Anthroposophie, die ist zum Beispiel der Meinung, dass die Covid-Pandemie ausgelöst wurde durch das Leid, das wir den Tieren zufügen. Also es ist sozusagen eine karmische Strafe. Und wenn wir jetzt anfangen, Gentechnik zu betreiben und Gott zu spielen, dann werden Anthroposophen vermutlich sagen, dass die Erde da zurückschlagen wird.
Wahrscheinlich nicht nur Anthroposophen, aber
So Sachen wie der Tsunami und Reaktorunfall in Fukushima wurde in der Zeitschrift Das Goetheanum karmisch erklärt. Da hat man also gesagt, durch den Materialismus, dem die Japaner gefrönt haben, haben die gewissermaßen ihr Karma-Konto überzogen und dann hat die Erde zurückgeschlagen.
Okay. Ja.
Also da sind jede Menge Schuldimplikationen drin in dieser Lehre. Da wird es auch wirklich zynisch zum Teil.
Ja, du sagst es, wie dann, das wäre genau schön nächstes Thema. Was sind denn die bedenklichsten Dinge, die da rauskommen? Es ist ja nicht nur eine verschwurbelte, lustige Clique, die ein bisschen schwurbelige Ideen haben und keinem wehtun, sondern das hat ja durchaus Auswirkungen, die dann auch ganz schön unschön werden können. Und genau, du hast gerade schon gesagt, das mit dem Karma, das kann auch ganz schön wehtun.
Ja, absolut. Also man sucht sich ja den Ort seiner Geburt aus und man ist zum Beispiel der Meinung, dass Menschen sich als Geburtsort zum Beispiel eine Seuchenregion auswählen, weil sie durch Verfehlungen im letzten Leben an ihrem Karma arbeiten müssen. Und dann wird dieses Ungleichgewicht, das im letzten Leben entstanden ist, durch die Seuche, durch die Krankheit, die man da erleidet, dann wieder ausgeglichen fürs nächste Leben. Also solche Gedanken sind natürlich hochgradig zynisch. Oder auch in der anthroposophischen Medizin gibt es solche Gedanken. Zum Beispiel, dass man ein Kind mit einer Behinderung hat, weil man selber im letzten Leben eine Verfehlung gemacht hat. Also in einem Interview sagt die eben schon genannte Michaela Glöckler, dass sie Mütter dann zum Beispiel fragt, was für ein Problem hat denn dein Kind und was für ein Problem hast du? Hast du vielleicht das größere Problem? Dann ist es vielleicht auch dein Problem. Also will sagen, du hast dieses Kind, weil du an deinen eigenen Problemen arbeiten sollst. Und auch aufs Individuum bezogen hat man halt vielleicht eine geistige Behinderung, zum Beispiel, weil man im letzten Leben zu viel gelogen hat. Und dann ist man also selbst schuld dran. Hat ja gerade gestern in der Zoom-Sendung, in der Sendung Zoom, ZDF Zoom, auch der Harald Mattes, der anthroposophische Mediziner, der an der Charité unter anderem unterwegs ist, auch mehr oder weniger so gesagt. Also mehr oder weniger so gesagt heißt, er hält das für möglich, dass man da aus früheren Leben was mitbringt und da seine Krankheitsdispositionen her hat.
Dieser Professor Mattes an der Charité, der ist aber Stiftungsprofessor, das heißt, er wird von extern bezahlt. Und die Stiftung, die das macht, die hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mehrere Professoren sozusagen auf der Payroll an verschiedenen Universitäten in Deutschland. Jedes Mal ein kleiner Stich ins Herz für mich. Kannst du da was zu sagen?
Ja, ist die Software AG Stiftung und stimmt. Ich glaube, Harald Mattes ist Stiftungsprofessor für integrative und anthroposophische Medizin an der Charité. Ja, die Software AG Stiftung, die taucht immer wieder im anthroposophischen Kontext auf. Die bezahlen zum Beispiel auch sehr waldorfnahe empirische Studien und stehen da dahinter. Das ist eine wirklich finanziell sehr, sehr gut ausgestattete Stiftung, ich glaube Milliarden schwer, die von Peter Schnell gegründet wurde. Das ist ein inzwischen hochbetagter Anthroposoph, der da gerne die anthroposophische Weltanschauung verbreiten möchte mit seinem Geld.
Ja, da bin ich nämlich auch drauf gestoßen, auf diese, ich sag's mal, Forschung, die da zu anthroposophischer Medizin ja auch an der Charité passiert, vor allem ja auch zum Beispiel zu diesen Mistelpräparaten. Und kannst du mir nochmal erklären, warum Misteln gegen Krebs helfen?
Ja, da bildet Steiner, also es geht schon auf Steiner selbst zurück, bildet da eine falsche Analogie. Nämlich sagt er, die Mistel ist ein parasitäres Gewächs, also wächst irgendwo im Baum und tötet den letzten Endes, wächst da parasitär. Und ein Krebsgeschwür wächst auch parasitär im Körper. Und um das Krebsgeschwür zur Abheilung zu bringen, soll man deshalb mit Mistelpräparaten arbeiten. Also was soll man dazu sagen? Es ist inzwischen sehr gut untersucht. Edzard Ernst zum Beispiel hat da zahlreiche Untersuchungen und auch Artikel und Texte dazu veröffentlicht und stellt auch die berechtigte Frage, ob es nicht mal so langsam an der Zeit ist, dass man diesen Unsinn mal sein lässt. Man weiß sogar, dass sich das Wachstum von manchen Tumoren durch Mistel beschleunigt. Also man erreicht zum Teil genau das Gegenteil. Also entweder gar nichts oder das Gegenteil. Evidenz basiert, gibt es keinerlei Rechtfertigung dafür, das einzusetzen. Aber gerade weil es auf Steiner direkt zurückgeht, tut man sich offenbar sehr schwer damit, sich davon zu trennen.
Achso, das heißt, das sind wirklich in dem Fall, da ist Mistel wirklich drin und nicht, dass homöopathisch so lange verdünnt, bis nichts mehr davon übrig ist?
Sowohl als auch, soweit ich weiß.
Wild. Ja, den Link hatte ich auf jeden Fall auch auf der Seite der Charité gesehen, auf eine externe Webseite nutze zu Misteltherapie und habe auch gedacht, ich fall vom Stuhl, weil ich, ja, Charité ist ja jetzt auch nicht gerade irgendeine Uni, ne?
Ja, man fragt sich, warum es ihnen das wert ist, dass ihr Name da so in Verruf gerät, letzten Endes.
Ja. Wobei gerade in der Corona-Pandemie-Geschichte ist, glaube ich, jetzt an einigen Unis Professoren gibt, wo sich einige Leute in dem Kämmerchen wahrscheinlich denken, so, warum wir? Wie werden wir denn los? Aber ist dann auch nicht so leicht, ne?
Ja.
Wahrscheinlich sind das länger laufende Verträge.
Ja, das mag sein. Also es gab da auch schon Erklärungen von der Charité, die da deutlich auf Distanz zum eigenen Professor und seinen Äußerungen zu Corona und seinen Texten da gehen.
Ja, noch zum Thema Medizin. Anthroposophisch geprägt ist ja auch die Marke Veleda, nach, glaube ich, einer germanischen Göttin irgendwie benannt. Und auch in dieser Schrift, die du vorhin schon erwähnt hattest. Und die steht ja auch eigentlich eher für so natürliche, tierversuchsfreie Kosmetik. Aber nicht nur, oder?
Nee, nicht nur. Aber die bauen halt auch ihre Pflanzen biodynamisch an und haben da große Plantagen. Es gab da übrigens auch eine Versuchsplantage im KZ, ganz in Dachau. Ganz interessante Geschichte, die in der Unternehmensgeschichte aber auch aufgearbeitet wurde. Sehr viel so Lifestyle-Kosmetikprodukte, wie du schon sagst, oft ja auch große Regale in irgendwelchen Apotheken mit diesen typischen warmen Farben und ganz, ganz beliebt. Aber mit den Produkten werden dann letzten Endes auch anthroposophische Arzneimittel und die entsprechenden Studien dazu querfinanziert.
Ja, und da gibt es auch eine ganze Menge. Ich habe da auch mal reingeschaut, kann ich mal, Veleda, da gibt es ja Medikamente für alles und gegen alles.
Ja.
Meistens auf Basis von verschütteten Schwermetallen oder Honig.
Und die spielen auch mitunter eine Rolle in der Hebammenausbildung. Zumindest hat vor einigen Jahren die Claudia Graneis da mal ein bisschen undercover rumgestochert. Und da kann man dann schon sehen, das ist dann auch für viele so ein Einfallstor. Ne? Also da werden Hebammen schon auf die anthroposophische Linie gebracht und werdende Mütter bekommen dann in ihrer schwächsten Stunde sozusagen unter der Geburt Homöopathika und allerlei pseudomedizinische Mittelchen, von denen die Hebammen wahrscheinlich selber glauben, dass sie wirken. Die sind somit häufig so ein Einfallstor für diese Art Pseudomedizin.
Ja, Medizin haben wir besprochen. Was gibt es denn noch für andere Praxisbereiche, wo du sagst, naja, da sind die größten ja wirklich Gefahren oder ja?
Also die Schulen haben wir besprochen. Insgesamt sieht man auch, also es ist jetzt kein Praxisbereich, aber man sieht zum Beispiel bei den Querdenker-Protesten, dass da immer wieder auch bekannte Anthroposophen auftreten. Und ich glaube nicht, dass das ein Betriebsunfall ist. Zum Beispiel die Querdenker-Partei, die Basis, hat ein dezidiert anthroposophisches Programm mit der sozialen Dreigliederung. Und da sind auch prominente Anthroposophen mit dabei, sodass ich halt glaube, dass die insgesamt die Gesellschaft durchsetzen, würde ich mal sagen, und Demokratie auch destabilisieren.
Was meinst du mit Dreigliedrigkeit? Kannst du das kurz erklären?
Ja, also die Dreigliederung, das ist eine revolutionäre Idee von Steiner und der hat das als Programm 1919 vorgestellt. Danach gibt es so drei Sphären, gesellschaftliche Sphären, die zu trennen sind. Und die ordnet er dem Denken, Fühlen und Wollen zu. Das ist ein Konzept, das spielt auch zum Beispiel in der Waldorfpädagogik eine Rolle, und da jetzt auf die Gesellschaft übertragen, entspricht seiner Meinung nach das Wirtschaftsleben dem Fühlen, das öffentliche Recht dem Wollen und das geistige Leben dem Denken. Und für das Wirtschaftsleben, hat Herr Steiner gesagt, soll das so eine Art genossenschaftliche Organisation geben. Also Produzenten und Konsumenten sollen da gemeinsam über wichtige Fragen wie Preisbildung oder Lohn und Produktion entscheiden. Findet sich auch in dem Programm der Basis wieder. Und zum Beispiel für das geistige Leben, da kann man sagen, denkt Steiner an so eine Art Geistesaristokratie. Also es soll nicht wirklich jeder mitreden, weil wenn man gar nicht eingeweiht ist und gar nicht so prima alles schauen kann, dann hat man ja auch keine Ahnung und sollte dann auch nicht unbedingt mitreden. Also Steiner selber sprach da manchmal von der demokratienärrischen Zeit, in der man leben würde. Und also so ging es natürlich nicht.
Wenn sie das mal selber für sich anwenden würden. Ne? Ja. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten.
Also Steiner sagt halt, das, was der Initiierte aus der geistigen Welt mitbringt, das ist natürlich höherwertig als das, was der Nicht-Initiierte mitbringt. Und deshalb können die auch nicht gleichwertig entscheiden.
Ja, das Experiment lehnt er ja auch ab, ne? als Instrument der Wissensgenerierung, sondern favorisiert da eher die Natur ja einfach zu durchschauen.
Ja, aber also er erkennt wissenschaftliche Erkenntnis schon an. Und er sagt aber, die Anthroposophie steht da in keinem Widerspruch dazu, sondern im Gegenteil, sie ergänzt das. Und er hat auch vorhergeschaut, dass sich die klassischen Naturwissenschaften und die Anthroposophie im Laufe der Zeit annähern würden. Ist nur leider nicht passiert, muss man jetzt
also, kann man sich täuschen.
Später sagen. Also Steiner war ja zum Beispiel der Ansicht, dass das Herz keine Pumpe ist, sondern durch das Blut angetrieben wird, das Herz. Ich würde sagen, heute viele Herztransplantationen und Kunstherzen und so weiter später, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass das nicht stimmt. Er hat sich auch lustig gemacht über die Relativitätstheorie, die ja, das kann man aus seinen Vorträgen rauslesen, überhaupt nicht verstanden hat. Und auch da würde ich sagen, die Relativitätstheorie ist heute, glaube ich, ganz gut etabliert, mehr denn je.
Die ist durchaus kompliziert, aber auch da gilt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal.
Ja, genau, da war Steiner nicht so gut drin, einfach mal still zu sein, wenn man keine Ahnung hat.
Ich habe in dem Buch von Jütte über die Geschichte der Alternativmedizin, paraphrasiere ich mal, dass er gesagt hat, dass das aber auch ein Grund ist, warum Anthroposophie sich so gut hält, auch in der Medizin, genau weil er sich halt im Gegensatz zu Hahnemann, die sind ja mehr oder weniger zur selben Zeit aufgetreten, während sich Hahnemann ja total gegen diese Allopathie oder Schulmedizin gestellt hat und da ganz offen in den Kampf gegangen ist, Steiner dann eher so gesagt hat, so nee, wir sind ja eigentlich auf eurer Seite und das läuft hier alles komplementär und sich damit einfach gar nicht so diese Fronten aufgebaut hat und sich da irgendwie so ein bisschen unterm Radar durchgefuscht hat, ne?
Ja, das heißt ja auch anthroposophisch erweiterte Medizin. Also als Ausgangspunkt, okay, ne, wie vorhin schon gesagt, man möchte dann nicht nur auf den physischen Leib, sondern auch auf die höheren Wesensglieder zielen und hat einfach behauptet, dass das gar nicht im Widerspruch steht, was aber natürlich nicht stimmt. Aber Homöopathiker kommen ja auch zum Einsatz. Nicht die Hochpotenzen wie bei Hahnemann, weil man mit höherer Potenzierung auf höhere Wesensglieder zielt. Und wenn man zu stark potenziert, dann schießt man übers Ziel hinaus sozusagen und würde Wesensglieder, die der Mensch noch gar nicht entwickelt hat, behandeln.
Und das wollen wir nicht.
Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schön den Ätherleib und Astralleib und was da so alles gibt. Und das durchzieht aber auch die Anthroposophie, dass sich der Steiner von überall Ideen zusammengesucht hat. Also wie da bei der Homöopathie, so hat er sich auch in der Waldorfpädagogik alles Mögliche zusammengesucht, was in der Zeit schon vorhanden war. Ist aber für Anthroposophen kein Widerspruch. Die sagen dann halt, ja, der Hahnemann, der hat halt auch schon so ein, der hat so ein bisschen eine Ahnung gehabt in dem Bereich, aber der hat das große Ganze nicht gesehen, so wie Steiner. Der hat halt nur so einen Ausschnitt gehabt.
Und irgendwie steht es aber 150 Jahre später immer noch, obwohl man dann halt denken müsste, naja, das hat sich ja jetzt nicht so ganz als richtig rausgestellt.
Ja, da muss man schön fleißig Mitglied in der GWUP werden, damit man das ändern kann.
Ja, was ist denn so dein Umgang jetzt mit diesem ganzen Thema?
Also ich persönlich möchte aufklären. Ich glaube, um die Waldorfschulen zu verbieten, dafür ist es viel zu spät. Wenn die heute ihre erste Schule aufmachen wollten, dann finde ich, dürften die nicht genehmigt werden. Ich möchte gerne, dass Eltern wissen, wofür sie sich entscheiden. Häufig sind ihnen die anthroposophischen Konzepte ja gar nicht bekannt und die geben sich zufrieden mit dem Gerede von angeblicher Ganzheitlichkeit und dass man wahnsinnig individuell auf das einzelne Kind eingeht. Ich möchte gerne, dass Eltern und auch Konsumenten, die in den Supermarkt gehen, informierte Entscheidungen treffen, dass sie wissen, was sich hinter Demeter verbirgt, was sich hinter der Waldorfschule verbirgt, was sich hinter der anthroposophischen Medizin verbirgt. Ich bin sehr vorsichtig, was Kinder angeht, finde aber, Erwachsene dürfen sich auch für Quatsch entscheiden. Ich muss das nicht gut finden, aber ich respektiere das. Wie gesagt, finde aber, sollten informierte Entscheidungen stattfinden und ich bin sehr dafür, dass aufklärerische Vereine wie die GWOP da gestärkt werden und dafür sorgen, dass diese Aufklärung auch stattfindet.
Okay.
Moment, ich muss eins noch hinterher schieben. Anthroposophische Medizin, die kann von mir aus tatsächlich weg, weil da wird es wirklich zynisch und schadet Menschen mitunter ganz, ganz direkt. Ich finde, das sollte in einer aufgeklärten Medizin, in einer aufgeklärten Gesellschaft keinen Platz mehr haben.
Ja, dann hätte ich noch eine Frage, eigentlich nur noch, die mir unter den Fingernägeln brennt. Und das wäre, wie siehst du die Chancen, dass man da tatsächlich ein Pen-and-Paper-Spiel draus macht?
Ja, ich weiß nicht, da müsste ich mal in meine Glaskugel schauen oder vielleicht mit 3W20 mal auswürfeln. Nee, ich glaube tatsächlich, man könnte das machen mit all den Dämonen und so weiter.
Wäre vielleicht ja auch eine schöne Möglichkeit der Aufklärung.
Ja, oder wenn man ein Computerspiel draus macht, dann hätte man auch gleich wieder den bösen Materialismus mit drin und könnte den Anthros vielleicht richtig eins auswischen.
Ja, also ich glaube...
Mit Armin als Endgegner.
Also die Idee sollten wir auf jeden Fall irgendwie nochmal im Hinterkopf behalten.
Ja, wir sind da an was Großem dran, ich glaube schon.
Ich glaube auch. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du nochmal hier uns kleine Einblicke in den Kosmos der Anthroposophie verschafft hast.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Und ja, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Ansonsten alle Hörerinnen und Hörer, schaut mal bei der GWUP vorbei.
Genau, einmal im Jahr gibt es eine schöne Konferenz. Es gibt lokale Stammtische. Vielleicht, Konstantin, sehen wir uns ja auch mal auf einer Konferenz. Nächstes Jahr in Frankfurt zum Beispiel.
Ganz bestimmt. Kauft auf jeden Fall auch, wenn es euch noch mehr interessiert, Andres Buch.
Ja, genau, kann ich sagen. Ich habe es jetzt gar nicht zur Hand hier. Anthroposophie, eine kurze Kritik. Schlappe 10 Euro kann man fast mal 2 von kaufen, finde ich.
Das, ja, wirklich. Also ist ja auch bald Weihnachten, ne? Also kann man auch mal einen ganzen Stapel holen. Super. Gut, dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende.
Ja, danke dir auch. Und bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao.